Dann herzlich willkommen zu unserem heutigen Live-Satsang mit Christian Meyer und ein herzliches Willkommen an alle Zuhörer und Zuschauer, die jetzt live mit dabei sind und auch die, die es später noch anschauen oder anhören. Es gibt hier schon die ersten Fragen. Erstmal allgemein guten Abend von einigen. Und dann fragt Silvia, einerseits heißt es, Einsamkeit ist kein Problem, das man lösen muss. Andererseits heißt es, das Leben findet auf dem Marktplatz statt. Warum denn nun? Danke für die Antwort.
Den ersten Teil, also dass das Leben auf dem Marktplatz stattfindet und was war die andere Seite, dass man sich zurückziehen?
Einerseits heißt es, Einsamkeit ist kein
Ja, genau,
Problem, das
genau.
man lösen muss.
Ja. Beides. Beides. Ist doch ganz klar. Wenn man auf dem Marktplatz ist, weil man die Einsamkeit glaubt, nicht ertragen zu können oder nicht zu wollen, dann gibt es Probleme. Wenn man einsam sein kann und Frieden in der Einsamkeit findet, dann kann man auf den Marktplatz gehen, so viel man will. Und es gibt ja keinen Grund, warum man nicht beides tun könnte.
Bianca fragt, guten Abend, ab wann ist ein Therapeut ein gesunder Therapeut?
Sagen wir mal so, wenn man Klavier spielen lernen will, dann sucht man sich einen Lehrer, der Klavier spielen kann. Und weil man es gut lernen will, dann sucht man sich einen Klavierlehrer, der es gut kann. Und gut können und gut erklären und beibringen können, sind auch noch zwei verschiedene Dinge, aber beides gehört dazu. Sagen wir mal so, ich würde die Frage gerne noch etwas konkreter hören und den Hintergrund der Frage.
Dann lese ich in der Zwischenzeit die nächste Frage von Loving Universe. Lieber Christian, ist Transsexualität ein Hindernis in Bezug auf Erleuchtung? Es steckt ja ein Leidensdruck und ein Wollen dahinter, sein Geschlecht anzupassen. Gibt es da einen Mittelweg?
Nichts steht der Erleuchtung im Wege, außer das eigene Ich, sonst nichts. Die Hautfarbe nicht, die sexuelle Orientierung nicht. Der Punkt ist doch der, Erleuchtung bedeutet, dass die Ich-Haftigkeit komplett zu Ende ist und dass man realisiert hat, dass das Ich nur eine Fantasie ist. So, und jetzt kann man natürlich alles Mögliche wünschen im Leben. Man kann den Wunsch haben, Kinder zu haben. Oder eine bestimmte Geschlechtszugehörigkeit zu verwirklichen. Das stört nicht. Nichts davon stört, außer wenn ein Ich dabei eine Rolle spielen würde. Und das Ich-Hafte daran ist, zu glauben, wenn ich das und das habe, dann werde ich richtig, dann werde ich glücklich, dann läuft alles gut. Wenn ich das und das nicht habe, dann wird das ganze Leben blöd sein, dann werde ich nichts wert sein. Dann werden die anderen mich übertrumpfen und besser sein. Das sind alles die Ich-Gedanken und die Ich-Befürchtungen und die Ich-Hoffnungen. Und die sind daneben. Wenn der Organismus einen bestimmten Wunsch hat, Saxophon spielen lernen, warum soll ihn das von der Erleuchtung entfernen, wenn er anfängt, Saxophon zu spielen? Ne? Die Ich-Haftigkeit, die damit verbunden sein könnte. Ah, was bin ich toll. Und das ist in meinem Alter noch Saxophon zu lernen und ich lerne das bestimmt schneller als die anderen und bin dann noch großartiger und was weiß ich, ich als Schreiner kann gleichzeitig Saxophon spielen, das soll mir mal jemand nachmachen. Das ist die Ich-Haftigkeit da dran. Und die ist daneben, nicht das Saxophon spielen. Oder eine bestimmte sexuelle Orientierung zu haben. Alle ichhaften Sätze fangen mit Ich an. Ich möchte, ich will, ich brauche. Ich sollte, ich müsste, ich kann nicht, ich darf nicht. Und das steht im Aufwachen. Im Wege. Aber das ist doch leicht zu verstehen, oder? Also wer so eine Frage stellt, ruhig bitte dann noch eine Nachfrage stellen. Das erleichtert es mir, ne? Sonst bin ich am Überlegen, was könnte dann noch hinterstecken, gemeint sein und habe ich richtig getroffen. Aber wenn ich weiß, jeder stellt dann, vielleicht nicht sofort, kann ruhig ein, zwei Fragen später sein, stellt dann noch die Zusatzfrage, dann muss ich mir nicht so viel Gedanken machen, ob die Antwort für den, der die Frage gestellt hat, jetzt wohl gut war, passend, ausreichend. Ja?
Da kommt eine neue Frage von Oliver. Lieber Christian, wie lange warst du bei Eli Jackson Bear? Und bist du bei ihm erwacht? Danke von Herzen.
Zweite Frage. Ja. Und aufgewacht oder Erleuchtung gefunden habe ich, nachdem ich ihn 7 oder 8 Wochen kannte. Und danach war ich noch etliche Jahre sehr intensiv bei ihm. Und noch ein paar Jahre so auf eine lockere Weise. Und jetzt habe ich einen geringen gewissen Kontakt, aber keine. Also so hat sich das entwickelt. Aber wichtiger, und darauf zielte vielleicht die Frage ab, nach der Erleuchtung oder dem Aufwachen ist die innere Arbeit wichtig. Wenn man da nichts tut, dann besteht die große Gefahr, dass die Erleuchtung, dass derjenige wieder einschläft. Und das gibt es sehr, sehr häufig. Und manchmal wird es dann auch so vertreten, als wenn das der Normalfall wäre, dass Erleuchtung was für ein paar Wochen ist und danach eigentlich alles mehr oder weniger so wie vorher. Die Meinung vertreten viele. Ein bekanntes, sehr bekanntes Buch von Jack Kornfield beschreibt es so. Es sei wie eine Verliebtheitsphase, die Erleuchtung, und danach würde dann der harte Alltag anfangen. Aber das ist, dann hat es sich nicht um Erleuchtung gehandelt, wenn nicht das ganze Leben davon durchdrungen, durchdrängt ist. Und dazu ist es insbesondere nach den nächsten Jahren, nach der Erleuchtung, ist es sehr, sehr wichtig und hilfreich, diese innere Arbeit zu machen, damit die Unendlichkeit sich ausbreiten und vertiefen kann.
Black Forest schreibt, wie darf man das verstehen, wenn man im Außen gespiegelt bekommt, dass man noch Kinder bekommen soll, da man es sonst im nächsten Leben erfahren muss? Gibt es dann überhaupt ein weiteres Leben, wenn man erleuchtet ist?
Also, ich vertrete die Auffassung und bin mir darüber auch ziemlich sicher, dass in Wirklichkeit niemand so etwas sagen kann. Ich habe früher auch Reinkarnationstherapie gelernt und wir hatten einen sehr guten und sehr intelligenten Lehrer. Und wir haben unsere früheren Leben gegenseitig aufgesucht und Menschen darin angeleitet und begleitet, frühere Leben zu entdecken. Und der Lehrer sagte, wir können nicht sagen, dass es ein früheres Leben gab. Wir können nicht sagen, dass es für diese Person ein früheres Leben gab oder tausend oder die ganze Menschheit in ihm enthalten ist. Wir können nicht sagen, ob das Bild, die Bilder, die das Unbewusste da entstehen und auftauchen lässt, ob das etwas ist, weil etwas tatsächlich einmal so und so geschehen ist, oder ob in einem Traum das Unbewusste einem eine bestimmte Botschaft mitteilen will, etwas Bestimmtes, Wichtiges mitteilen, was einem weiterhelfen wird, wenn man sich müht, es zu verstehen und darauf zu antworten. So, und der Punkt ist, es ist völlig egal. Wahrscheinlich stimmt das eine so wenig wie das andere und das andere stimmt genauso viel wie das erste. Ist doch nicht wichtig. Wenn man allerdings anfängt, jetzt in diesem Leben Dinge zu tun, damit im nächsten Leben, von dem man nicht weiß, ob es stattfindet, bestimmte Dinge geschehen. Das ist sicher der Erleuchtung abträglich, weil es macht noch extremer etwas, was der Mensch sowieso tut und worunter er leidet, nämlich Zeit erfinden, die es in Wirklichkeit nicht gibt. Und mit diesen Vorstellungen über das nächste Leben, das vergangene Leben, wird die Zeit noch viel intensiver produziert, Und Erleuchtung bedeutet, aus der Zeit auszutreten, herauszukommen, die Zeit zu beenden. Das ist das Einzige, was Erleuchtung ist und der Kern dessen, was Erleuchtung ist, dass man nämlich aus dem inneren Zeitbezug austritt in diesen gegenwärtigen Augenblick. Und dann zeigt sich auf jeden Fall, dass der gegenwärtige Augenblick wirklich ist und die Stille und Unendlichkeit dieses Augenblicks. Und es zeigt sich, dass das andere nicht wirklich ist. Nicht wirklich existiert. Also, um Erleuchtung zu finden, ist erforderlich, aus diesen Mechanismen, mit denen man Zeit erfindet, auszusteigen. Die Zeit ist konstruiert und mit der Zeit, die wir konstruiert haben, halten wir uns fest und haben wir was zum Festhalten. Jetzt ist die Unendlichkeit. Und vor der Unendlichkeit ist Angst vor dieser Bodenlosigkeit. Der typische Weg, sich davon fernzuhalten, besteht darin, sich Gedanken zu machen, was ich morgen tun kann, übermorgen tun kann, ob ich zum Wochenende noch einkaufen kann, ob ich Kinder kriegen will oder keine Kinder oder doch oder ein halbes oder was. Das sind alles Dinge, mit denen man sich festhält in einem Feld, in Bezug innerhalb von etwas, was man selbst erfunden hat. Und da kommen dann die ganzen Sätze. Ich muss das und das tun. Ich brauche unbedingt dies und jenes. Ich werde mich im Beruf mehr anstrengen müssen, damit ich etwas Wichtiges zustande bringt und dann zufrieden sein kann mit mir und Anerkennung finde bei den anderen Menschen. Und dadurch wird mein Leben glücklicher. Aber jeder kann in jedem Augenblick innehalten. Und wenn man dann wahrnimmt, was man fühlt und die ganze Aufmerksamkeit darauf richtet, jeder kann es ausprobieren, auf die Gegenwärtigkeit des Gefühls. Und das bedeutet, dass das Gefühl getrennt wird von dem Impuls. Das Gefühl ist vielleicht Freude und die Freude richtet sich vielleicht auf Weihnachten und dann löst die Freude Impulse aus, das Weihnachten richtig vorzubereiten, dafür zu sorgen, dass es noch freudiger wird. Es mit anderen zu teilen, das sind Impulse, die die Freude auslöst. Man sieht, durch diese Impulse ist man in der Zeit. Also, aus der Zeit aussteigen ist das Entscheidende dafür, dass Erleuchtung stattfinden kann.
Next. Oliver schreibt noch, danke für die Worte, sehr weise. Und Loving Universe schreibt, danke, es geht ja bei der Transition eigentlich um die Geschlechtsdysphorie. Aber es gibt ja auch diese Idee von Geschlechtsidentität. Das wäre ein Ich, oder?
Nein. Das Ich kann sich identifizieren mit einer Geschlechtsidentität. Aber der Organismus kann eine bestimmte Geschlechtsidentität haben. Wenn du zu Hause einen Hamster hast und du weißt, das ist ein Junge, und du hast aber den Wunsch, dass die sich vermehren, dann gehst du in den Laden und sagst, ich hätte gerne einen Hamster. Das soll aber unbedingt ein Mädchen sein. So, dieser Organismus hat eine Geschlechtsidentität. Es hat mit Ich nichts zu tun. Es hat mit dem Organismus zu tun. Und im menschlichen Bereich, in dem vieles sich auch von der Unmittelbarkeit des Organismus gelöst hat, auch mit unseren Gefühlen haben wir uns von der Unmittelbarkeit des Erlebens gefühlt, damit wir Dinge aufschieben können. Wir können 4 Wochen lang uns anstrengen, eine Brücke zu bauen. Und wenn dann Bedürfnisse und Gefühle dazwischen kommen, ach, ich würde jetzt gerne nach Südafrika Urlaub machen, dann können wir sagen, stopp. Die Bedürfnisse und Gefühle werden zurückgestellt. Also zunächst hat der Organismus die Identität und dann kommt die Frage, was das Ich damit macht. Ich muss mir gerade eine Strickjacke noch anziehen, weil es hier so kalt ist. Zum Beispiel, mein Körper hat eine Kälteallergie. Das gibt es wirklich. Ich habe auch den ersten Doktor, der mir das gesagt hat, dachte, er hätte einen Witz mit mir gemacht, aber das stimmt nicht. Ich habe dann den zweiten Doktor gefragt und mit dem ich auch befreundet bin, sagte, ja, er hätte das auch. Wenn er Eis essen würde im Sommer, er müsste erst ein paar Mal husten und so und dann ging das mit dem Eisessen. So und deswegen habe ich jetzt, aber das hat der Organismus. Das hat mit dem Ich nichts zu tun. Das ist, was ich sagen wollte, weswegen ich das jetzt erwähnt habe. Das hat mit dem Ich nichts zu tun. Wenn ich anfange und denke, ach, das ist meine Kälteallergie und ich bin so ein armes Schwein, dass ich das habe. So, und wenn ich jetzt den Gedanken habe, wenn ich das nicht hätte, wäre mein Leben viel, viel besser. Wenn man hinschaut, sieht man, dass es eine Lüge ist. Die Lüge ist zu behaupten, das zu wissen. Niemand kann sagen, ob das Leben, wenn etwas da wäre oder nicht da wäre, besser oder schlechter wäre. Niemand kann das sagen. Aber die ganzen Gefühle, die jeder hat, basieren darauf, dass er diese Urteile fällt. Ah, wenn mir die Frau wegläuft, das ist ein Unglück, dann weiß ich nicht mehr, wie ich leben soll. Ja, und dann ist sie weg, gut 4 Wochen ist es dann auch echt ein Theater und schlimm, vielleicht 6 Wochen, vielleicht 8 Wochen. Die Hälfte der Menschen ist dann nach 8 Wochen glücklich, dass es zu Ende gegangen ist. Und vorher war es ganz anders. Der Mensch glaubt das so, und das liegt daran, weil er damit identifiziert ist und mit der Idee von Herrschen und Kontrolle, von Erwarten, von Wissen, von beurteilen können. Das ist alles. Wenn man damit aufhört, weil es unwahrhaftig ist, diese Sätze zu sagen. Wenn man mit denen also aufhört, dann ist das Leben schon mal viel, viel leichter.
Stefanie fragt, wenn das Ich eine Illusion ist, bedeutet dies dann, dass es notwendig ist, all das loszulassen, was Sehnsucht weckt, und das Gefühl der Sehnsucht ganz anzunehmen?
Also, wenn ich das richtig verstanden, sind das zwei Teile mit der Frage. Ist es richtig, alle Gefühle, die da sind, so anzunehmen, wie sie sind? Nur das Fühlen. Aber das bedeutet nicht, dass man die Aussage, die hinter dem Gefühl ist, annimmt, glaubt, richtig findet. Sehnsucht nach irgendetwas stört die Erleuchtung nicht. Wenn mit der Sehnsucht Ichhaftes verbunden ist, und zu Ichhaftigkeit gehört auch verschiedene andere Dinge, der Wunsch, mit Hilfe von etwas mich von anderem abzulenken, etwas anderes zu übertünchen, jemanden zu haben, damit ich nicht alleine sein muss. Das alles, das ist lauter Ichhaftigkeit. Und die sind das, was der Erleuchtung im Wege steht. Lass uns mal eine kleine Übung machen. Schließ mal die Augen. Und nehme wahr, was jetzt geschieht, wenn du nichts tust. Man kann die Frage auch ein bisschen so verstehen, was geschieht jetzt ohne dein Dazutun? Oder auch, was geschieht jetzt, während du selbst nichts tust? Was geschieht jetzt, wenn du nichts tust? Und du kannst das wahrnehmen, was ohne dein Dazutun geschieht. Und du kannst auch wahrnehmen, wo es etwas gibt, was du tust. Vielleicht ohne es zu wollen. Vielleicht so, dass es automatisch zu sein scheint. Was geschieht jetzt, wenn du nichts tust? Was geschieht jetzt, wenn du nichts tust? Und das kann dir helfen, immer weniger zu tun. Und jetzt richte die Frage nach innen, wessen bin ich mir jetzt bewusst? Und vielleicht bist du dir dessen bewusst, was du hörst. Oder eines bestimmten Gedankens. Und du kannst dir auch bewusst sein, wie der Atem kommt und geht. Und das kann dir helfen, tiefer zu fallen. Wessen bist du dir jetzt bewusst? Vielleicht nimmst du den Atem wahr oder eine andere Körperempfindung. Und du kannst auch wahrnehmen, ob der Körper leichter oder schwerer wird. Und das kann dir helfen, tiefer zu fallen. Wessen bist du dir jetzt bewusst? Vielleicht bist du dir bewusst, wie viel Ruhe und wie viel Unruhe da ist. Vielleicht beides. Und du kannst dir auch bewusst sein, was für ein Gefühl damit verbunden ist. Und das kann dir helfen, Wessen bist du dir jetzt bewusst? Vielleicht nimmst du eine bestimmte Stimmung wahr. Und du kannst auch ein klares Gefühl wahrnehmen. Und das kann dir helfen, tiefer zu fallen. Wessen bist du dir jetzt bewusst? Vielleicht bist du dir dessen bewusst, was du fühlst? Und du kannst auch wahrnehmen, ob im Hintergrund noch ein anderes Gefühl ist. Und das kann dir helfen, tiefer zu fallen. Wessen bist du dir jetzt bewusst? Vielleicht nimmst du ein Sinken in die Tiefe wahr. Und du kannst dir auch bewusst sein, wie tief das Gefühl oder das, was du gerade fühlst, wie tief das ist. Und das kann dir helfen, tiefer zu fallen. Und jetzt kannst du noch tiefer fallen, vielleicht tiefer als jemals zuvor und hast Zeit dafür. Dann kannst du jetzt gleich deine Augen öffnen und dabei in der inneren Wahrnehmung, in der Erfahrung, die gerade ist, bleiben. Und das Öffnen der Augen kann dir sogar helfen, noch tiefer zu fallen. Das ist eine Übung, mit der man aus der Zeit aussteigen kann. Das ist eine Übung, mit der man trainiert, die Fähigkeit trainiert, im Geschehen lassen zu bleiben, wahrzunehmen, nicht nur das, was jetzt gerade ist, sondern auch, was ich daraus entwickeln möchte. Und mit dieser Fähigkeit von Geschehen lassen, wenn man die zu 100% einzunehmen in der Lage ist, dann geschieht Erleuchtung. Die Bewusstheitsübung, eine ganze Reihe von euch kennen die ja, aber ein paar wahrscheinlich noch nicht. Die Bewusstheitsübung hilft einem dabei. Es ist ja so. Der menschliche Geist hat eine bestimmte Struktur. Ich tue etwas, um etwas zu bewirken. Ich gehe zum Laden, um Gemüse und alles zu kaufen, um abends Gemüsesuppe machen zu können, um satt zu werden. Und dabei auch noch ein gewisses Lustempfinden während des Essens, wenn das hinzukommt, umso besser. So, ich tue das und da gebe ich mir dann vielleicht auch dann ein bisschen zusätzliche Mühe, mir Gedanken zu machen, wie kann es nicht nur, dass man einfach satt wird, sondern gleichzeitig auch noch ein bestimmtes Maß von Lust. Da ist alles, was der Mensch tut, und das ist ja das Schlimme, hat diese Struktur. Und Erleuchtung ist das Ende der Struktur. Ich tue was, um was zu bewirken. Und dieses Ende von Struktur, ich tue etwas, um etwas zu bewirken, kriegt man nicht hin, wenn man sich auf den Atem konzentriert, wenn man die Atemzüge zählt oder in irgendeiner anderen Weise meditiert. Solange diese Meditation oder das Mantra singen die Struktur haben, ich tue was, um was zu bewirken, da gibt's also ein Subjekt und ein Objekt, das bin ich selber dann. Ich bin das Subjekt, das mit mir etwas tut, damit ich in einen anderen Zustand komme. Das führt nicht zur Erleuchtung. Und deswegen gibt es, wie die Bewusstheitsübung, solche Übungen des Geschehenlassens. Ja, und zur anderen Seite hin gibt es die Verrücktheit zu sagen, ich brauche nichts zu tun, um Erleuchtung zu finden. Es gibt ja sowieso kein Ich, das was tun könnte. Ist natürlich Unfug. Wenn es niemand gäbe, der etwas für Erleuchtung tun könnte, dann hätte es auch niemand gegeben, der für den Bau des Kölner Doms etwas hätte tun können. Das Ich war wahrscheinlich damit drin. Ich baue jetzt die größte Kirche, die man je gesehen hat. Das Beeindruckendste, das sonst wie. Also es gibt einen Organismus. Und Was getan werden muss, ist ein aktives Zerstören des Tuns, das innerlich und äußerlich abläuft. Und deswegen die Bewusstheitsübung mit der Struktur geschehen lassen, nichts tun, wahrnehmen und geschehen lassen. Gibt's Fragen dazu?
Noch nicht, es gibt noch einige Fragen, die
ja.
Vor der Übung drin waren. Black Forest schrieb noch, werden diese Dinge teilweise absichtlich gestreut, damit man nicht in die Erleuchtung kommt? Hilft das Hören von DMT-erzeugenden Tönen, in die Erleuchtung zu kommen?
Hilft was zu hören?
DMT-erzeugende Töne.
Nein. Das passt jetzt gut zu dem, was ich eben erläutert habe. Das hat die Struktur, ich tue etwas, um etwas zu bewirken. Das hat die Struktur, ich will mich in einen bestimmten Zustand bringen. Erleuchtung ist das Ende von Zuständen, in die man kommt. Erleuchtung ist ganz anders. Das ist so albern von einem großen Teil von, wo überhaupt noch über Erleuchtung geredet wird, ist es meistens albern. Es ist nicht so, wie was anderes zu lernen. So wie man sagt, oh ja, im Urlaub, da will ich die Sprache von dem Land auch kennen. Und dann lernt man Französisch und lernt mit den Franzosen besser auszukommen, studiert deren Psyche. So, man erweitert seinen inneren Raum und wird dadurch glücklicher. Und es gibt viele Menschen, die denken, Erleuchtung ist von der gleichen Art. Ich lerne noch was dazu. Ich lerne, in einen tiefen Raum zu kommen, wo ich dann mit Glückseligkeit ausgefüllt werde. Ich lerne, bestimmte angenehme Gefühle zu produzieren, bestimmten Zustand aufrechtzuerhalten. Ja, aber es hat mit Erleuchtung leider alles gar nichts zu tun. Da ist nicht, dass man etwas dazu lernt, wodurch man sich jetzt besser fühlt, sondern man wird ein anderer Mensch. Man wird so vollständig anders, und dazu ist es viel schwerer, bereit zu sein, wenn man weiß nicht, was kommt da auf einen zu. Es ist viel angenehmer zu denken, dass man bleibt und noch mehr kann als jetzt. Also insofern, da ist es ganz sicher, dass solche Töne für die Erleuchtung nicht helfen. Wenn man was anderes lernen will, sich konzentrieren, sich entspannen, ja, da gibt's alle möglichen Hilfsmittel und Werkzeuge, alle möglichen. Aber für Erleuchtung geht so nicht. Es ist für mich sehr gut und sehr hilfreich, dass wenn ich sage, dass es so nicht geht, dass ich genau weiß, wie es geht und dass es genug Menschen gibt, die diese Anleitungen und Anweisungen so exakt übernehmen, dass Erleuchtung reihenweise geschieht. Das gefällt mir dabei sehr, weil sonst zu erzählen, ja, so geht es nicht, Und wenn dann gleich eine Gegenfrage käme, ja, aber wie dann? Und ich müsste sagen, ja, das weiß ich auch nicht. Dann würde ich mir schon ein bisschen blöd vorkommen und auch überlegen, ob ich vielleicht umschulen sollte. Es gibt so viele nützliche und hilfreiche Berufe. Da kann man dann vielleicht auch gerade gegenwärtig werden, überall Fachkräfte vor allem, werden überall gesucht. Also da kann man gut umschulen. Also man kann genau wissen, wie es nicht funktioniert und man kann wissen, wie es funktioniert.
Dazu passt die nächste Frage von Oliver. Lieber Christian, warum drückt sich Erwachen bei Menschen so unterschiedlich aus? Zum Beispiel Ramana, Papaji, Eli, Gangaji. Hat das mit dem Leben vor dem Erwachen zu tun? Erfahrungen?
Was ist denn da unterschiedlich? Kann er was dazu sagen, was er damit meint?
Magst du warten oder soll ich die nächste Frage vorlesen?
Nee, dann sage ich etwas dazu, aber Oliver, schreib ein bisschen, welche Art von Unterschiedlichkeit du siehst. Es gibt eine unterschiedliche Intensität von Erleuchtung.
Die Energie, schreibt er, die Energie.
Also vielleicht meint er das, die Intensität von Erleuchtung. Und da spielt das vorhergehende Leben eine Rolle und da spielt eine Rolle, wie tief und wie vollständig das Ich zu Ende gegangen ist. Und es heißt mit gutem Grund, dass man mit der inneren Arbeit und anderem dafür sorgen kann und muss, dass Erleuchtung sich im Laufe des Lebens immer mehr vertieft. Und das wäre ja gar nicht möglich, wenn es nur sagen wir mal so, es ist so, wie wenn man im Schwimmverein, können alle schwimmen. Die es noch nicht können, die lernen es und dann können alle schwimmen. Aber die einen, die können auch Delfin. Die können nicht nur Brust schwimmen, sondern auch Rücken schwimmen. Die andere können Rückenschwimmen nicht so gut. Die stellen sich da ein bisschen blöd an, haben keine Lust zu trainieren und. Aber schwimmen können sie alle und das ist das Entscheidende. Die Intensität hat zu tun mit, auch mit der Tiefe von Erleuchtung, von der inneren Arbeit, von der inneren Klarheit, vom Lehrer, den man hat, ob man auch tut, was der sagt. Der Lehrer alleine kann ja auch nicht alles ausrichten. Aber das andere ist, wesentlich ist das alles gleich. Wesentlich ist das alles gleich. Wesentlich ist das gleich über die Jahrtausende. Es ist einfach die tiefere Wirklichkeit, die Stille bedeutet und die Unendlichkeit bedeutet und die vor allem Gegenwärtigkeit bedeutet und Unveränderbarkeit bedeutet. Wenn es vor 5000 Jahren anders gewesen wäre, wie, wodurch und was hätte sich da verändern können? Andererseits ist das erleuchtete Wesen in einer bestimmten geschichtlichen Zeit und hat vielleicht Lehrer gelernt oder auf auf dem Bau oder so. Aber das erleuchtete Sein ist identisch überall. Und die Persönlichkeit spielt eine Rolle. Die Persönlichkeit hat nichts mit dem Ich zu tun. Die Persönlichkeit hat mit der Fixierung oder der Essenz zu tun. So, man könnte jetzt mal so ein Preisrätsel machen. Wenn man mich nimmt und man stellt da Eli, Ramana, Punjaji, Krishnamurti hin, und man würde sagen, wem ist der am ähnlichsten? Hat jemand, was sagt ihr für eine Idee? Wem ist der am ähnlichsten? Glaubt jemand? Sagen wir mal so. Hat jemand eine Idee? Dann soll der was sagen. Es gibt nichts zu verlieren. Leider auch nichts zu gewinnen, auch nicht, das stimmt.
Jetzt sind noch keine Antworten da, aber es sind noch ganz viele Fragen in der
Okay. Gut. Gut, okay, nächste Frage.
Walter fragt, was ist die Basis der Gefühle? Woher stammen sie? Sind sie nicht Spuren aus der Vergangenheit? Warum bringen sie uns ins Jetzt? Danke, Christian.
Okay. Die Gefühle sind... Die Möglichkeit von Gefühlen ist vorgegeben, angeboren. Wir kommen mit einer bestimmten Gefühlsmatrix auf die Welt, sind wütend, wenn etwas uns gegen den Strich geht und unser Gesicht sieht dann sehr ähnlich aus. Also diese Reaktion und ein Gefühl hat immer Vergangenheit und Zukunft. Es gibt einen Anlass, einen Grund, einen Gedanken, eine Wahrnehmung, ein Urteil, das das Gefühl erzeugt. Das ist das die Vergangenheit. Und jetzt gibt es einen bestimmten Impuls. Das ist die Zukunft. Das Gefühl will einen in eine bestimmte Richtung bewegen. Wenn Angst ist, wegbewegen. Wenn Wut ist, gegen anbewegen. Wenn Freude ist, darauf zu bewegen. Und bei den anderen Gefühlen, Ekel ist geradewegs ein Gefühl, das hat die Hauptaufgabe, uns von etwas wegzuhalten, was uns nicht gesund ist, was uns schädlich ist, mit Bakterien versehen ist, schimmelig ist. Davor ekeln wir uns und das hält uns gesund, weil dann ist eine spontane Reaktion weg. So, jetzt gibt es also das Gefühl, und es gibt eine Vergangenheit, wodurch das Gefühl entstanden ist. Und es gibt eine Zukunft, wohin einen das Gefühl bringen will, nämlich hauptsächlich durch den Impuls. Sodass das Gefühl nur dann gegenwärtig ist, wenn ich auf die Vergangenheit verzichte, also keine Frage stelle, wo es herkommt. Und wenn ich auf die Zukunft verzichte, also es vom Impuls trenne, also hat das die Arbeit mit dem Fühlen nichts zu tun mit Gefühl rauslassen, sondern im Gegenteil. Rauslassen heißt immer auch den Impuls, die Wut auf den Tisch hauen oder aufs Bett hauen. So, es bringt mich in die Gegenwärtigkeit, wenn ich die Vergangenheit sein lasse und die Zukunft sein lasse, dann fühle ich nur die Freude und die Traurigkeit. Und wenn dann wieder der Gedanke kommt, oh je, wenn dies jetzt noch zunimmt, dann weiß ich, oh zack, dieser Gedanke bringt mich wieder in die Zeit. Ich frage mich nicht danach, wie lange das Gefühl sein wird, wie intensiv es noch werden wird. Ich bleibe im Augenblick in der Gegenwärtigkeit des Fühlens, was jetzt da ist. Und wenn man das, und das kann man trainieren, das kann man entwickeln, alleine das Gefühl wahrnehmen geht zu Anfang oft gar nicht richtig. Und dann kann einem das Gefühl helfen, indem man ihm Raum gibt und es ausfühlt, dadurch, nicht weil es da ist, sondern weil wir es ausfühlen lassen, löst es innerlich alles Mögliche. Und dann kommen vielleicht noch ein, zwei weitere Gefühle, und wenn die ausgefühlt werden, es löst uns jedes Mal mehr. Und in dieser Gelöstheit gibt es dann die Chance, in die Tiefe zu sinken. So verhält sich das mit dem Fühlen.
Jetzt kommt noch eine Frage von Katja. Wie kann man erkennen, ob die körperlichen Symptome, zum Beispiel Schultersteife, eine tiefere Ursache haben, wenn kein Drama kreiert wird, kein Widerstand da ist? Ist es einfach eine Spielart des Seins, oder?
Wenn da ein Schmerz ist und eine Verspannung ist. Die Verspannung, die sich gegen den Schmerz richtet, die das weghaben will. Dann kann ich die Verspannung schmelzen und dann wird schon auftauchen, wenn es eine Ursache hat oder eben auch nicht. Ganz kurz alle einladen für eine Mini-Übung, ja, 2 Minuten. Augen schließen. Wahrnehmen im Körper, wo eine Anspannung ist. Und jetzt dahin atmen beim Einatmen mit dem geöffneten Mund und vor allem mit dem geöffneten Mund ausatmen. Und beim Einatmen die Anspannung da schmelzen und beim Ausatmen wegfließen lassen. Und das Ausatmen geschieht in der Regel mit einem Ton, das hilft. Einatmen, schmelzen, dir vorstellen, dass der Atem genau dahin fließt. Schmelzen, schmelzen, schmelzen. Jetzt beginnt Ausatmen. Wegfließen lassen, wegfließen lassen. Einatmen, schmelzen, schmelzen, ausatmen, wegfließen lassen. Schmelzen beim Einatmen, wegfließen lassen beim Ausatmen. Wenn es ganz gut läuft und du jetzt noch 2, 3 Atemzüge weitermachst, kannst du entdecken, was für eine Stimmung auftaucht, oder für ein Gefühl auftaucht, das nämlich vorher unter dieser Anspannung festgehalten war. Und dann weißt du die tiefere Ursache. Also entweder sie taucht auf, dann weißt du es, oder sie taucht nicht auf. Und wenn die Körperverspannung tatsächlich nur durchs falsche Sitzen oder sich in der Nacht verlegen haben, ja, dann geht es eben so weg und taucht nichts auf. Also braucht man sich keine wichtigen Gedanken zu machen. Man löst, schmilzt die Anspannung und nimmt dann wahr, was jetzt auftaucht.
Katja schreibt noch, nichts taucht auf.
Hat was?
Katja schreibt noch, nichts taucht auf. Einfach nichts, nichts taucht auf, schreibt Katja.
Ja. Und wie ist das, dieses Nichts zu fühlen? Wie ist das? Ist das angenehm, unangenehm? Mit welchem Gefühl ist das Nichts verbunden?
Gutes Gefühl.
Ein gutes Gefühl. Was heißt gutes Gefühl? Freude, Heiterkeit.
Erleichterung.
Erleichterung ist jetzt noch nicht ein richtiges Gefühl, weil es zwei Zustände vergleicht. Mit der Erleichterung, was ist da für ein Gefühl mit verbunden?
Gelöstheit.
Ja, ist auch noch kein Gefühl, weil es eine körperliche Empfindung ist. Die Gelöstheit, die
Weite.
Weite. So, und jetzt frag dich, wie tief ist die Weite? Und lass dich in die Weite reinsinken. Weil die Weite ist immer eine Sackgasse. Nur die Tiefe bewegt dich in die Unendlichkeit. Wie tief ist die Weite? Lass dich hineinsinken.
Scheinbar keine Grenze.
In der Tiefe? Oder in der Weite? Du musst in die Tiefe sinken, um herauszufinden, ob es eine Grenze gibt. Du kannst nicht so tief gucken. Du musst hineinsinken. Geht das? Bekommst du so ein Gefühl von tiefen Sinken?
Ja.
Okay, überlass dich dem. Und komm in eine Haltung von 100% nichts tun, geschehen lassen. Nimmt das Sinken zu?
Ja, ist eher so ein Schweben jetzt. Sinken ist nicht, aber die Schulter wird warm.
Ja, lass den ganzen Körper in den Hintergrund treten und sinke in das Schweben hinein. Das geht noch sehr viel tiefer. Noch mehr lösen, noch mehr loslassen, noch weniger tun. Weißt du, das alles, da kann man ganz konkret folgende Sachen machen. Atemübung machen, damit der Atem gelöster wird. Und der Körper weicher und flexibler, der Körper den Atem ändern kann und du den Atem aus der Hand gibst. Wie verändert der Atem sich jetzt im Augenblick?
Flach.
Ja, nicht flach, er wird zart, er wird weniger. Was verändert sich noch?
Ich werde nach hinten gezogen, scheinbar.
Nach hinten gezogen?
Ja, hier auf dem Stuhl. So schwer, aber so, also angenehm schwere.
Aha. Lässt der Körper das Ausatmen zunehmen?
Ja.
Ja. Wenn wir jetzt so weitermachen würden, könntest du in einer Dreiviertelstunde Erleuchtung gefunden haben. Höchstwahrscheinlich. Ganz sicher ist es nicht, aber höchstwahrscheinlich. Und dann kann noch Angst auftauchen zwischendurch und dann kannst du die auch noch fühlen. Und wenn du dich so auf das Sinken weiter fokussierst, etliche Male, das wird nicht gleich beim nächsten oder übernächsten Mal passieren, wenn du begleitet wirst von mir oder jemandem, dann wird es schneller geschehen. Aber warum? Wir brauchen ja keinen Geschwindigkeitsrekord zu verfolgen. Das brauchen wir ja alles nicht. Wenn du dich ein paar Mal so hinsetzt und dich tiefer sinken lässt, dich dem Sinken überlässt, dann kann das sein, dass du wirklich in die Unendlichkeit landest. Ja. Nächste Frage.
Eine Frage von Anita. Wenn alles von selbst geschieht, Advaita, was ist dann mit dem freien Willen, ohne Ego-Ich? Wer trifft dann die Entscheidung, die Gefühle, die passieren? Wer ist es dann, der dies wahrnimmt?
Also, wenn es die Gefühle wären, die dann die Handlungen determinieren und die Handlungen Gefühle determinieren und es keinen Freiheitsgrad gäbe, dann wären Handlungen und Gefühle von Anfang an, vom ersten Menschen her, wie eine große Zahl von Billardkugeln, wo die erste Kugel angeschoben wird und dann die Bewegung der ersten Kugel, die Bewegung aller anderen Kugeln determiniert. Wenn man nicht weiter eingreifen kann, dann ist in dem ersten Stoß, der ersten Billardkugel, die Winkel, die Intensität des Aufpralls, welche Kugel dann wiederum auf eine andere Kugel aufprallt, es wäre dann alles in der ersten Bewegung entschieden. Und das ist ein bisschen absurd. Jedenfalls müsste dann jemand irgendwie sich einen Sinn darauf machen, dass dann mit der ersten Kugel, mit der ersten Bewegung auch schon so etwas wie der Holocaust vorherbestimmt und determiniert ist. So offensichtlich ist das nicht der Fall. Es gibt Kreativität. Kreativität bedeutet, dass Handlungen da sind, die nicht von den Vorhergehenden determiniert sind. Man kann die uranfängliche Handlung nennen. Zum Beispiel, irgendwann hat sich jemand hingesetzt und hat Rollen unter den Koffer erfunden. Wir sind ihm alle dankbar. Was mich immer wieder ein bisschen amüsiert und so, dass es 30 Jahre länger gedauert hat, als dass wir zum Mond fliegen konnten. Also die Rollen unterm Koffer, die mussten noch 30 Jahre auf sich warten. Es gibt Freiheitsgrade. Und diese Freiheitsgrade, die sind eine Art von dem, was der Einzelne in den Gesamtprozess einbringt. Dieser Wille, wie weit der frei ist, ob der frei ist, was daran frei ist. Das sind dann alles nochmal kompliziertere Fragen. Nur die Idee, die es im spirituellen Raum häufig gibt, dass jede Handlung, jedes Geschehen von den Handlungen vorher determiniert wurde. Weil da wird gesagt, es gibt kein Ich, das was tun kann. Aber das ist bei den Schimpansen auch so. Da gibt es auch kein Ich, das was tun kann. Aber die Schimpansen sind auch kreativ. Der Mensch, wenn der kreativ ist, kann immer sein, dass das Ich ihm im Nacken sitzt, irgendwas Tolles machen zu wollen, was dann die anderen dann genügend Bewunderung und so macht, ne? Aber auch ohne dieses Ich gibt es Kreativität. Ohne dieses Ich gibt es Handlungen, die aus den vorhergehenden nicht erklärt werden können. Die neu sind, uranfänglich. Und dieser Freiraum, der kann minimal sein, minimal. Aber es gibt dann ganz viele Subjekte, ganz viele Individuen, ganz viele Persönlichkeiten. Da ist jetzt insgesamt noch kein Ich dabei. Persönlichkeit, Individuum, Subjekt. Und dann setzt sich insgesamt in diesem Volk, in dieser Nation immer stärker die Idee durch, wir wollen einen Krieg haben gegen die Nachbarn, wollen mehr Land, wir wollen so, das ganz viele, die ein ganz kleines bisschen. Und dann gibt es plötzlich nicht mehr nur so ein Klima und dann gibt es einen, der das, was die Leute denken, dann in Worte fasst. Und dann gibt es Parteien, die plötzlich dem Krieg zustimmen und ihren Pazifismus vergessen und all das. Aber die könnten was anderes. Durch die vielen einzelnen Bewegungen gibt es dann auch eine Gesamtbewegung und das ist dann womöglich der Krieg, obwohl dann hinterher jeder sagen kann, ja, an mir hat's nicht gelegen. Ich wollte das gar nicht. Also, es gibt Freiheitsgrade. Bei den Tieren auch, bei den Hochentwickelten. Da gibt es bei einer Affengruppe, die auf einer bestimmten Insel lebt, eine bestimmte Art, die Kokosnuss zu öffnen. Die geben das an die andere Generation weiter. Aber es ist jemand plötzlich damit angefangen, es anders zu machen. Das sind Freiheitsgrade. Und wir müssen da ganz vorsichtig sein mit, ja, Ramana hat einen schönen Satz gesagt. Er hat gesagt, die tatsächliche Wirklichkeit ist, es gibt weder Schicksal und Vorherbestimmtheit noch einen freien Willen. Das ist intelligent. Es gibt weder das eine noch das andere. Und dann sehen wir, dass in dieser Spannung zwischen den beiden eine ganze Menge sich bewegt und passiert. Und dann wissen wir, die Dinge sind nicht so simpel, wie man sie manchmal gerne haben möchte. Und wenn es die Freiheitsgrade gibt, dann gibt es stärkere Verantwortung. Und was ich eben für diese große Zahl von Menschen gesagt habe, trifft auf eine andere Weise für den Einzelnen zu, angesichts der großen Zahl von Gefühlen und Abwehrbewegungen, die da sind, die den Einzelnen ausfüllen. Dass er morgen irgendwie seinen Nachbarn, weil der in der Mittagspause schon wieder Rasen mäht, hingeht und dem rechts und links eine scheuert. Ja, Wo ist das hergekommen? War das eine kreative Aktion? Es gab einen Freiheitsgrad. Er hatte vielleicht schon 20 Mal den Impuls und hat an der Hecke gestanden und gedacht, dem würde ich jetzt am liebsten eine reinhauen. Vielleicht auch nicht, vielleicht nur unbewusst. So, also eine große Zahl von, man darf nicht gewalttätig sein oder man muss sich verteidigen, Gedanken, man muss auch für sich einstehen. Und im Therapiezimmer, in der Gruppentherapie ist es sozusagen mit Schaumstoffschlägern, macht man das dann manchmal, aufeinander einzuhauen. Ne? Das ist alles auch, also das hat vielleicht da und das hat dahin geführt und eine große Anzahl und dann gibt es plötzlich diese eine nicht vorherbestimmte Handlung, die dann das Ergebnis von einer ganz großen Zahl und einem Freiraum, einem Freiheitsgrad zusätzlich dann entstanden ist. So, wenn man das so sieht und nicht so einfach schematisch wie eine Waschmaschine beispielsweise, sondern ein bisschen komplexer, dann wird die ganze Angelegenheit, die da Leben heißt, auch viel, viel, viel spannender. Und das ist das Schöne daran. Ja. Ja, wo kommen wir nicht mit allen Fragen durch?
Nein, wir kommen nicht mit allen Fragen durch. Wir haben nur noch wenige Minuten. Ich würde noch eine Frage vorlesen, die schon länger hier im Chat drinsteht. Mich interessiert, ob Liebe ein Gefühl oder eine Art Bewusstsein ist. Christian erwähnte im Retreat in Wien, dass Liebe kein Gefühl ist. Was ist es aber dann? Mit großer Dankbarkeit und liebe Grüße von Harald.
Ja, es gibt tiefere Erfahrungen als Gefühle. Gefühle kommen und gehen. Man freut sich, wenn man was zu Weihnachten geschenkt gekriegt hat, unerwartet vielleicht. Aber nach ein paar Tagen freut man sich immer noch mal ein bisschen, dann fällt es einem noch mal wieder ein und so. Aber das Gefühl geht. Es kommt und geht. Man ärgert sich über jemanden, aber nicht die nächsten 10 Jahre. Manche halten an dem Ärger fest und immer wieder ärgern sie sich über den, aber trotzdem, ja, geht weg. Aber tiefe Erfahrungen gehen nicht weg. Und Liebe, Frieden, Stille gehen nicht weg. Und so ist Liebe eine solche tiefere Erfahrung, die einen erfüllt, die zur Natur des Menschen gehört, die, wenn man Glück hat, einen immer kontinuierlich erfasst hält und bewegt. Und so ist das eine tiefere Erfahrung, langdauernd, keinen bestimmten Anlass habend. Ja, es gibt auch Gefühle in dem Kontext, wenn man jemanden liebt, weil man das und das tut, bewundern, weil man ihn braucht, weil das und das. Es gibt unterschiedliche. Es gibt auch Freude als tiefere Erfahrung und auch als Gefühl, was dann zeitlich ist und vergeht. Die tiefere Erfahrung, die vergeht nicht wirklich. Da kann man zwar weggehen, aber die vergeht nicht und sie hat keinen Anlass und ist einfach da.
Noch sehr, sehr viele sehr interessante Fragen drin, die bestimmt interessante Antworten von dir bekommen hätten, aber die Zeit ist leider.
Ja, genau. Vielleicht nächstes Mal.
Abgelaufen.
Ja, vielleicht nächstes Mal. Können wir die Fragen ja wieder mitbringen.
Vielen Dank.
Ja, ich danke euch auch. Ja.
Oder Christian, willst du noch Fragen beantworten? Wenn wir weiter machen würden.
Nochmal.
Würdest du auch Fragen beantworten oder ist es dir jetzt auch genug?
Ja, ob ich noch eine oder zwei beantworte, ist das so? Oder habe ich das verstanden?
Ja.
Okay, ja, eine oder zwei. Hast du eine Frage?
Nein, Lorena kann die aussuchen.
Ja, gut.
Oha, jetzt gibst du mir aber eine ganz schöne Verantwortung, welche ich da jetzt aussuche. Dann wähle ich mal eine Frage von Niki, die mich selbst auch interessiert. Hallo, kann es sein, dass beim Erwachen so ein Gefühl von fade und belanglos entsteht?
Ein Gefühl von Langmut.
Von fade und Langeweile.
Langeweile. Ach, Langeweile ist eine Erfahrung, die doch Folgendes bedeutet: eine innere Unruhe, die einem sagt, tu was. Vielleicht willst du jetzt Zeitung lesen oder so, aber die Unruhe ist nichts anderes als die Angst vor diesem Nichts, das da sich zeigt. Nichts tun, Leere. Und das macht Angst. Die Unruhe ist der Vorbote von Angst. Und mit Erleuchtung ist diese Angst vor der Leere verschwunden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand, der Erleuchtung gefunden hat, irgendwie ein Gefühl von Langeweile noch irgendwann haben könnte. Da passt was dann nicht zusammen. Das bedeutet dann, dass da noch Ich-Reste sind oder ein Ich aktiv geworden ist. Es kann zum Erleuchteten sein, passt es nicht. Es passt nicht zusammen. Und ich kenne auch wirklich viele, es ist für mich typisch, Menschen, die Erleuchtung gefunden haben, dass sie sagen, ja, lang, und die wissen oft nicht so genau, warum. Aber die sagen, ja, Langeweile ist was, was ich einfach seit Jahren nicht mehr kenne. Das ist eher das Typische. Gut, noch eine Frage.
Es kam noch eine Frage von Black Forest. Wenn man sich fallen lässt, kommt dann ein Gefühl von Elektrizität im Körper, die sich wie eine Barriere ab einer bestimmten Tiefe anfühlt. Es kommt einem so vor, als ob das Ego merkt, wenn es dort drunter geht, hat man keine Kontrolle mehr. Wie kommt man da durch?
Indem man nichts tut. Dieses Gefühl von Elektrizität ist eine energetische Wahrnehmung, die zum körperlichen Bereich gehören. Man hat aber nur eine wirkliche Chance, in die Tiefe zu fallen, wenn diese körperlichen Phänomene ignoriert werden, keine Rolle spielen, wenn man nicht danach greift und nichts damit macht. Und stattdessen die Aufmerksamkeit auf die Erfahrung des Sinkens richtet, auf die Erfahrung der Leere oder auch die Angst, die bei dem Sinken auftaucht, dass man mit der Aufmerksamkeit jenseits des Körpers ist und das alles wahrgenommen wird, aber keine Rolle spielt. Ja. Ja, aber es hat ja auch viele spannende Fragen gegeben und ich wünsche allen noch einen schönen Abend.
Danke. Dankeschön.